Gnade und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich weiß noch sehr gut, dass ich in einer Theologievorlesung saß während meines Lehramtsstudiums. Ich habe zwar nicht Theologie studiert, aber man musste Fragen zum Menschenbild besuchen oder Seminare dazu. Und ein Großteil dieser Theologievorlesungen ging tatsächlich um Religionskritik. Das ist ja das Absurde an der derzeitigen universitären Theologie, dass man mehr den Eindruck hat, sie zerlegen sich selbst, als sie würden sich eine Grundlage schaffen. Und ein ganzes Seminar ging es um Ludwig Feuerbach. Wer mal vielleicht im Abi ein paar Leistungskurse in Philosophie oder Theologie besucht hat oder gerne irgendwie in Richtung Glaube, Religion liest, der wird Feuerbach irgendwann begegnet sein. Deutscher Philosoph im 19. Jahrhundert. Und Feuerbach hatte sich gewisserweise zur Lebensaufgabe gemacht, den Gott aller Menschen, ihm war es eigentlich egal, ob der christliche Gott oder der Gott irgendeiner Religion, möglichst zu zerlegen und aufzuzeigen, dass jeglicher Gottesglaube, jegliche Gottesvorstellung einfach nur menschliche Vorstellungskraft ist, ein gedankliches Heraufbeschwören unerfüllter Wünsche, und das projiziert man dann wie so ein Beamer an die Wand, ein Gottesbild, und sagt, das ist mein Gott. Ich fühle mich nicht geliebt, das ist mein Gott der Liebe. Ich fühle, die Welt ist ungerecht, ich brauche einen zornigen Gott. Und Feuerbach schrieb, nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, wie es in der Bibel heißt, sondern der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Jeder Gott ist ein Wesen der Einbildung. Und vielleicht nehmt ihr jetzt an, dass wir sind in einer Kirche und dass ich jetzt als Prediger ihm vehement widersprechen würde, aber das tue ich gar nicht. Ich glaube, dass Feuerbach absolut recht hatte. Wenn man sich ein bisschen einmal umschaut, so auf dem Marktplatz der Religion, mal von Stand zu Stand geht, vom Hinduismus, vielleicht zu irgendwelchen schon mittlerweile ausgestorbenen Gottesglauben der Azteken, der Mayas, der Griechen, dann kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, warum Feuerbach zu seinem Schluss kommt. Nehmen wir mal nur ein einziges Beispiel heraus, Kali. Ich habe eine längere Zeit in einem indischen Restaurant gearbeitet und dort war nicht Kali als Gottheit, aber ich musste jeden Tag, so wurde es erwartet, um 16 Uhr zu Schichtbeginn vor Gott, wie der indische Restaurantbesitzer es nannte, eine Kerze anzünden. Es war eine kleine Plastikfigur, sah aus wie für 3,99 € irgendwo gekauft, aber er erwartete, dass 8 Stunden im Schichtbetrieb ein Teelicht vor diesem Plastikgott brannte. Und da begann ich mich ein bisschen mehr mit der indischen Kultur, mit den Gottheiten auseinanderzusetzen, bin irgendwann auf Kali gestoßen. Kali ist eine der Hauptgöttinnen des Hinduismus. In der Regel unabhängig von männlichen Gottheiten dargestellt, aber wenn eine männliche Gottheit von diesen etwa 100 Millionen verschiedenen Göttern im Hinduismus dargestellt wird, dann wird in der Regel Shiva mit dazu genommen. Shiva liegt hier auf dem Boden. Und Shiva ist einer, wenn nicht der Hauptgötter des Hinduismus, der ständig seine Ehefrau, die ihn zu wildem, unzivilisierten Handeln anstiftet. Viele Bilder sind tatsächlich so dargestellt, wie Kali auf Shiva tanzt. Und hier in dieser Geschichte der Mythos, der erzählt und geglaubt wird, dass Kali irgendwann auf dem Schlachtfeld ihre Feinde umbringt und trunken vor Blut triumphierend tanzt. Und um ihr Toben zu stoppen, damit sie nicht alles ausmerzt, kommt Shiva, ihr Gatte, ihr Gemahl, und will ihr Einhalt gebieten. Und die einzige Chance, die er sieht, ist, Shiva legt sich auf den Boden, wartet, bis Kali auf ihm herumtanzt, um auch ihn zu töten, um dann zu sagen, halt Kali, ich bin es. Und dann erschrickt sie sich, streckt die Zunge heraus, wie man es hier sehen kann, und hört auf mit ihrer rasenden Wut. Es gibt Bilder von Kali, wie sie mit Dutzenden von Schädeln und Blut tropft und Schlachtfelder dargestellt wird. Und so könnten wir, das ist nur ein Beispiel aus dem Hinduismus, in Religion zu Religion gehen. Wir könnten zu den Griechen gehen und diese absurden Geschichten, wie so Seifenopern, Berlin Tag und Nacht, in dem Stil, Hera voller Eifersucht tobt, weil Zeus wieder mal fremdgegangen ist. Und dann den hinterherrennt und irgendwelche Sachen anrichtet. Und so könnten wir von Religion zu Religion gehen. Bei den Azteken, den Mayas, schreckliche Götter, blutrünstig, Menschenopfer erwartend und wirklich zu dem Schluss kommen, wie Feuerbach, wir müssten mit einstimmen, der Mensch schuf Gott in seinem Bild. Das ist doch nichts anderes wie das Schlamassel, das wir hier kennen, übertragen auf irgendein scheinbar allmächtiges Wesen. Aber dann kommen wir zum Gott der Bibel, zu dem Gott, der sich hier offenbart hat, und wir merken bald, jeder merkt es bald, von dem hier geschrieben ist, es ist der ganz andere Gott. Es ist so anders, es ist so radikal anders, wie jegliche Religion und Theologie, die wir irgendwo finden, weil sich hier der lebendige Gott offenbart. Und ich möchte heute mit uns gemeinsam ein Gleichnis anschauen, ich gehe gerade durch eine kleine Gleichnisreihe durch die Evangelien, wo sich Jesus, der Mensch gewordene Gott, uns zeigt, wie Gott der Vater wirklich ist. In einer so herrlichen Offenbarung, voller Liebe, voller Zuneigung und trotzdem voller Wahrheit. Und wir kennen dieses Gleichnis als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich glaube aber, das ist nicht so richtig gut getroffen, der Titel. Das ist ja kein biblischer Titel, das haben irgendwann die Bibelübersetzer drüber geschrieben. Und man denkt, hier geht es in erster Linie um den Sohn, um den Verlorenen. Wenn schon, müssten wir sagen, die zwei verlorenen Söhne. Das wäre schon ein bisschen treffender. Aber ich glaube, auch das trifft den Punkt nicht wirklich. Im Kern, was Jesus hier offenbaren will, in dem Streitgespräch mit den Pharisäern in Lukas 15, ist Gott den Vater zu offenbaren als einen liebenden Vater. Als den ganz anderen Gott. Und dieses Gleichnis wollen wir uns einmal anschauen. Ich habe es genannt, das Gleichnis vom ganz anderen Gott. Lukas 15, 11 bis 32. Es ist, ich glaube, fast das längste Gleichnis in den Evangelien. Ich werde es nicht gleich in einem Zug lesen, sondern Stück für Stück uns versuchen mit hineinzunehmen und vor allem versuchen im Hintergrund der jüdischen Kultur dieses Gleichnis aufzuschlüsseln, uns klarzumachen. Ich lese Lukas 15, die Verse 11 und 12. Er, Jesus, sprach aber: Ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er, also der Vater, teilte ihnen die Habe. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Hier wird gleich klar gemacht, um wen es geht. Es geht um einen Vater, hier ein Mensch genannt, weil es ein Gleichnis ist. Dieser Mensch, Jesus wird es immer mehr zeigen, ist Gott selbst. Und dieses Gleichnis lesen wir in der Regel, wie sollten wir sonst, aus unserer westlich-europäischen Brille. Unser Kulturverständnis, unsere Mentalität übertragen wir automatisch hier herein, aber ich glaube, damit dringen wir nicht so wirklich zum Kern vor. Wir müssen verstehen, dass dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, erzählt er als Jude anderen Juden. Im Kontext geht es hier gerade um einen Konflikt, den er mit den Pharisäern hat. Anfang von Kapitel 15 in Lukas heißt es, die kommen, um ihn herauszufordern, um ihn zu prüfen, um ihn nach Möglichkeit zu Fall zu bringen. Und ihnen erzählt er dieses Gleichnis, also seinen Gegnern, den Pharisäern. Und wir lesen das aus einer Perspektive einer Schuldkultur. Was machst du in der Regel, wenn du ein Vergehen in irgendeiner Art und Weise dir geleistet hast, vielleicht eine andere Person verletzt hast oder du hast sein Rasenmäher ausgeliehen und ihn kaputt gemacht oder irgendetwas, was richtig Schlechtes passiert? Was machen wir Westler, wir Europäer, wir Deutschen? Wir gehen hin, wenn wir gut erzogen sind und sagen, es tut mir leid, ich habe das kaputt gemacht, was du mir ausgeliehen hast, verzeih mir, ich erstatte es dir. Das ist unsere gängige Vorgehensweise. Das würde jetzt vielleicht jemand aus dem Orient auch machen. Aber wir verstehen Konflikte, Fehlverhalten im Sinne von Schuld. Da ist eine Schuld jetzt geschehen und diese Schuld, ich muss sie entschuldigen. Übrigens ein ganz seltsamer Begriff eigentlich, Entschuldigung. Also ich entschuldige mich, das funktioniert ja gar nicht. Also wenn, dann musst du schon die Schuld von mir wegnehmen. Aber es ist sogar in unseren Sprachgebrauch eingegangen, dass wir sagen, tut mir leid, ich entschuldige mich. So verstehen wir Konflikte und deswegen lesen wir das auch hier, wenn wir jetzt weiterlesen werden. Gut, ein Sohn hat einen Fehler gemacht, der muss sich entschuldigen. Aber ein Jude hat ein ganz anderes Verständnis. Übrigens, die meisten Kulturen dieser Welt sind Schamkulturen, Ehrkulturen. Worum geht es hier? Ein Fehlverhalten steht nicht nur zwischen den zwei Parteien, also der Sohn hat was Falsches vor dem Vater gemacht, jetzt muss er sich entschuldigen. Ein Fehlverhalten bringt Schande über die ganze Familie, entehrt die Familie oder Gruppe. Und wer jetzt ein Vergehen begangen hat, die Frage lautet da, wer hat durch dein Vergehen Schande über uns alle, über die gesamte Familie gebracht und wie kann er das wieder lösen? Wie kann er die Ehre wiederherstellen? Und in diesem Hintergrund verstehen wir vielleicht auch die Ehrenmorde viel besser, die wir zum Beispiel aus der islamischen Kultur kennen, die ja auch hier auch in Europa mittlerweile Einzug gehalten haben. Die Wiederherstellung der Ehre, die so wichtig ist, dass ein Bruder bereit wäre, seine Schwester zu ermorden, um die Ehre der Familie wiederherzustellen. Wir Europäer langen uns in den Kopf und sagen, was machen die? Aber das ist ihr Verständnis von Schuld. Hier ist also ein junger Mann, so wird er genannt, der jüngere Bruder. Und dieser jüngere Mann, der bringt ihn aus purer Selbstsucht, aus reinstem Egoismus Schande über seine gesamte Sippe und Familie. Über seinen Vater, seine Mutter, seine Geschwister bis hin zu seinen Cousins, von denen es damals häufig sehr viele gab. Und er geht zu seinem Vater mit einer so entwürdigenden Forderung und sagt ihm, gib mir dein Erbe. Und das verstehen wir jetzt auch sehr gut als Europäer, das würden wir auch nicht machen. Zu seinem lebenden Vater zu gehen und sagen, Vater, hallo, ich hätte gerne, was mir zusteht. Und im Kern sagt er ja damit, wann bekommt man ein Erbe, wenn jemand gestorben ist? Vater, du störst mich. Du stehst mir und meinen Zielen im Weg. Wenn du schon nicht stirbst und weg bist von der Bildfläche, dann gib mir wenigstens das Erbe schon jetzt. Aber ich will mit dir nichts zu tun haben. Du bist ein unwillkommener Faktor der Kontrolle in meinem Leben. Hau ab, verschwinde, gib mir, was mir zusteht. Du stehst meinem persönlichen Glück im Weg. Wie bitter, wie absurd, wie hinterhältig. Er will den Vater nicht in seiner Nähe haben. Er will keine Rechenschaftspflicht, er will Freiheit, Unabhängigkeit. Er will sein Geld und es in Cash, bar, jetzt und sofort. Her damit. Und damit, er stößt ja alles ab, was diese Familie ausmacht und womit sie sich identifizieren, ihren Besitz. Er will nicht das tun, was man eigentlich als Erbe macht. Man übernimmt die Landwirtschaft hier vielleicht. Man führt das Ganze weiter, was der Urgroßvater, der Großvater aufgebaut hat. Und er sagt, verschwindet mir alle. Ich, mein Glück, meine Ziele und das jetzt, das will ich erfüllen. Es ist eine absolut entehrende Forderung. Und dann eine noch viel verwunderlichere Zustimmung. Der Vater geht direkt darauf ein. Das heißt hier ganz unspektakulär, und er teilte ihnen die Habe. Übrigens, Achtung, er teilte ihnen die Habe. Beiden Söhnen. Und der zweite scheint, der Erstgeborene, der Ältere, scheint nicht gerade abgeneigt zu sein. Was muss er also tun, der Vater? Er muss in irgendeiner Weise seinen Besitz verscherbeln, schnell verkaufen, um irgendwie zu Barbesitz zu kommen und es seinem Sohn auszuteilen. Was ist das? Das ist eine schamlose Forderung und es ist eine völlig absurde Zustimmung. Wir sagen, wieso reagiert der Vater nicht? Wieso schmeißt er den nicht vom Hof? Gibt ihm noch einen Tritt hinterher. Ich will nie wieder was mit dir zu tun haben, du Narr. Du bespuckst, du trittst die Familienehre mit Füßen. Hau ab. Aber der Vater geht darauf ein. Ja. Wenn es für den guten Zweck wäre, vielleicht die Familie leidet, schlimme Not, Krankheit und sie können ihre Rechnungen nicht bezahlen und schweren Herzens sagt der Vater, dann verkaufe ich lieber den Besitz aus Liebe zu euch. Aber was macht er damit? Er füttert ja den Egoismus seines Kindes damit. Sein Sohn, der in Rebellion und respektlos mit ihm umgeht, er finanziert auch noch sein Vorhaben. Erstens, kein Sohn würde sowas fragen. Zweitens, kein Vater würde so darauf reagieren. Das ist einfach ein einziger Skandal, diese ganze Geschichte. Nach jüdischem Recht wäre das eigentlich so, wenn es zwei Söhne gibt, der ältere Sohn bekommt den Besitz, 2/3 davon und führt es weiter. Der jüngere Sohn bekommt 1/3, baut sich vielleicht einen neuen Hof auf oder versucht anders sein Glück irgendwie weiterzugeben. Aber sie halten die Familie in Ehre. Übrigens hier eine kleine Randbemerkung. Der erste Sohn, der ältere, taucht hier nur indirekt auf. Aber merke die völlige Passivität. Eigentlich wäre es die Aufgabe des älteren Sohnes gewesen, in dieser Kultur die Ehre des Vaters zu erhalten und den jüngeren Bruder vor Dummheiten zu beschützen. Aber ihm scheint es auch recht egal zu sein. Es taucht nichts davon auf. Er nimmt den Besitz an, den sein Vater ihm gibt, während er noch lebt. Der einzige Unterschied ist, der eine geht, in ferne Länder heißt es, der andere bleibt. Aber in ihrem Herzen sind sie beide nicht beim Vater. Wir schauen uns vielleicht diese Geschichte an und sind entrüstet, empört. Aber lass uns das mal geistlich verstehen, das, was Jesus ja eigentlich in diesem Gleichnis sagen will. Gibt es einen Unterschied zwischen diesem jüngeren Sohn oder beiden Söhnen und uns in Bezug zu Gott? Ich denke kurz über dein Leben nach. Die Zeit, bevor du zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Oder ich weiß nicht, wo du stehst, vielleicht bist du noch gar nicht an diesem Punkt angekommen, dass du sagst, ja, diesem Gott glaube ich. Ich folge ihm nach. Wir haben noch genauso gelebt. Da ist ein allmächtiger Gott, der aus Materie, aus Fleisch und Blut einen Menschen formt, ihm das Leben einhaucht, ihn auf die Welt kommen lässt und leben lässt. Und wie sah unser Leben aus? Ich kann euch sagen, wie mein Leben aussah. Ich habe es nie ausgesprochen, aber ich habe so gelebt. Gott, gib mir deine Luft, gib mir deine Erde, gib mir deine Energie, gib mir deine Sonne, gib mir deine Nahrung, gib mir das alles, aber verschwinde aus meinem Leben. Gib mir, was mir zusteht, ich will leben, aber bleib bloß eine Randfigur, wenn überhaupt. Misch dich ja nicht ein. Du stehst meinem Glück im Weg. Ich will nicht bei dir sein. Du bist unnötig in meinem Leben. Ich will leben, ich will frei sein. Aber mit dir will ich nichts zu tun haben. Ist es nicht genau das, was wir eigentlich wollten? Freiheit? Freiheit von diesem Gott? Denk an dein Leben. Denk an die Situation. Denk einmal an die Täler des Lebens. Ist nicht genau das oft die Haltung, die wir haben? Gott, warum handelst du, wie du handelst? Gib mir, was mir zusteht und dann raus mit dir. Lass mich leben, lass mich doch glücklich sein. Seit ungefähr 50 Jahren, da ist in unserem Land, gab es einen ganz starken Paradigmenwechsel in der Bildung, also eine völlige Kehrtwende durch die 68er, das Hauptziel der Bildung seit dieser linken Kulturrevolution in unserem Land, von Menschen, die jetzt heute in unseren Parlamenten sitzen, die Öffentlich-Rechtlichen bestimmen, die in vielen Institutionen sitzen, das Hauptziel, wie eine Generation herangezogen werden sollte, war Bildung zur Autonomie, Bildung zur Freiheit und Unabhängigkeit. Ich habe ganze Semester belegen müssen, wo es um Bildung als Emanzipation ging, also Bildung, um sich von jeglicher Autorität und fremder Forschung loszureißen und frei zu sein, sich selbst zu entfalten. Das ist das Bildungsziel. Das Ergebnis sehen wir heute in so vielerlei Hinsicht. Menschen, die meinen, frei zu sein, aber in Ketten liegen. In Ketten liegen. Redet mal mit Kinder- und Jugendpsychiatern. Es ist verrückt. Es ist verrückt, sie werden überrannt von jungen Menschen, deren Seelen kaputt sind, die keine Identität haben, wo die vermeintliche Freiheit sich als absolute Knechtschaft gezeigt hat. Und genau das ist, was Gott schon längst sagte, Römer 1, Vers 21. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Verlorene Sohn. Sie ehren ihn nicht und bringen ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts. Und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Dieser Text spricht nicht von den Menschen da draußen. Dieser Text spricht von uns. Egal, ob in gläubige Familie hineingeboren, Pastorenkind oder irgendwo am Ende der Welt, das ist jeder Mensch. Diese Sehnsucht, sich von Gott zu lösen, diese Last, dieser göttlichen Last endlich loszuwerden und frei zu sein. Und die Frage ist genauso wie beim Vater, warum würde Gott dem zustimmen? Der Gott, der uns gemacht hat, warum würde er uns ziehen lassen? Warum hält er nicht ein und sagt, lässt den Menschen diesen Weg gehen, um ihn zu entehren? Und das, genau das tut der Mensch. Er entehrt Gott. Er nimmt seine Symbole und dreht sie ins Gegenteil um. Er spottet über ihn. Warum lässt Gott es zu? Weil er der ganz andere ist. Und weil er sich, wie wir vielleicht sehen werden, all das gebraucht, um sich in seiner Liebe zu offenbaren. Wie geht's weiter mit dem Sohn? Ups, das wollte ich nicht. Es geht weiter mit einer widerwärtigen Verschwendung. Eine widerwärtige Verschwendung. Vers 13. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Das müssen wir uns vorstellen. Der ganze Familienbesitz, fließt jetzt in Form von Kaltgetränken und wilden Festen den Schlund von verschiedenen Menschen, von irgendwelchen Fremden hinunter. Ein Sohn, der das Geld verprasst, der große Partys feiert und natürlich damit viele Freunde hat. Ja, und dann fließt der Familienbesitz die Kehlen hinunter. Rollt in den Magen durch die Speiseröhre in wilden Festen. Später wird ja der ältere Sohn zum Vater sagen, er, der den Besitz mit Huren durchgebracht hat, geht in Bordelle, einfach das wilde Großstadtleben, in den Spelunken und Bordellen der Großstadt, verprasst er das, was dem Vater gehört. Und eigentlich nach jüdischem Gesetz hätte er damit den Tod verdient. Eigentlich, wenn der Vater mit ihm handeln würde nach dem, was das Gesetz sagt, müsste diese Person gesteinigt werden, wenn sie jemals wieder zurückkommen würde. Lass uns einmal kurz in 5. Mose 21 gehen. Eines der letzten Gesetze, das wir haben aus dem Sinai-Bund von Mose. Und das ist ja die Kultur der Pharisäer und von Jesus. Das glauben sie, danach leben sie. Eigentlich hat Gott klar gesagt, was mit so einem halsstarrigen, widerspenstigen Sohn passieren muss. 5. Mose 18 bis 21. Wenn jemand einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der seinen Vater und seine Mutter nicht mehr hört und selbst dann nicht gehorcht, wenn sie ihn züchtigen, dann sollen seine Eltern ihn zu den Ältesten der Stadt ans Tor ihres Ortes bringen und zu ihnen sagen, unser Sohn hier ist störrisch und widerspenstig. Er hört nicht auf uns. Er ist ein Verschwender und Säufer. Genau das, was der verlorene Sohn ist. Vers 21, dann sollen ihn alle Leute der Stadt zu Tode steinigen. Warum? Die Begründung wird uns gegeben. Du musst das Böse aus deiner Mitte entfernen. Ganz Israel soll davon hören und sich fürchten. Das passt kulturell noch weniger in unseren Kopf. Für Ungehorsam die Todesstrafe. Sind die noch bei Trost? Aber wir müssen es verstehen, es ist das Volk Gottes, das heilig sein muss, um diesen Gott zu repräsentieren. Und wenn ein Kind halsstarrig, störrisch, nochmal nicht, er hat einmal einen Fehler gemacht, sondern er ist unbelehrbar, ein Verschwender und Säufer, also kein achtjähriger Junge, sondern ein schon angehender Erwachsener. Aber er entehrt seine Eltern, so gilt ihm die Todesstrafe, damit das Böse aus der Mitte entfernt wird. Warum handelt der Vater da nicht danach? Das muss er doch tun, um seine Ehre zu erhalten. Er hat ja einen Verschwender und Säufer zum Sohn, der jetzt auf ewig in die Annalen der Familie eingehen wird, als einer, der die Schande über die ganze Familie gebracht hat. Warum handelt der Vater nicht danach? Das zeigt uns der nächste Punkt, ein absoluter Tiefpunkt, weil Gottes Schule eine andere ist. Gottes Weg, um Verlorene zu retten, ist ein anderer. Es ist ein Weg der grenzenlosen Liebe und trotzdem der Wahrheit. Und auch ein Weg der Zucht, der Erziehung. Der Vater erwartet, bis der Sohn zu einem absoluten Tiefpunkt kommt. Verse 15 und 16. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Und er hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Das eigentliche Wort von hängen ist kleben, vereinen. Er klebte sich an den Bürger, an diesen Heiden, irgendwo da draußen. Das ist ja kein Jude, er ist weit weg, irgendwo in der fremden Kultur. Seine letzte Hoffnung ist, dann unterwerfe ich mich wenigstens irgendeinem Reichen. Hauptsache, ich kann meinen Magen füllen in meiner dreckigen Lage. Und wir denken vielleicht, oh gut, er hat immerhin einen Job bekommen. Er hat keinen Job bekommen, die Schweine zu hüten. Das war ein Hau ab von mir, hier geht zu den Schweinen. Und der Sohn ist so verzweifelt, dass er das nicht mal versteht oder verstehen will, dass es eigentlich ein Hallo, hier ist die Tür ist. Und er sagt, okay, dann gehe ich zu den Schweinen, auswegslos, alternativlos. Es wäre so, wie wenn jemand zu uns sagen würde in unserer völligen Verzweiflung, ob man uns nicht irgendwie helfen könnte. Er sagt, ja klar, ich habe da unten im Keller Ratten, da kannst du wohnen, da stelle ich dir ein Bett auf. Niemand von uns würde sagen, oh wow, wie großzügig, immerhin ein Bett. Niemand geht zu den Ratten. Es ist widerlich, es ist eklig. Und so ist in der jüdischen Kultur das Schwein einfach nur ein Symbol für Fluch, für das Letzte. Aber lass uns das aus göttlicher Situation einmal sehen. Wohin wird dieser Sohn geführt? Oder wohin führt er sich in gewisser Weise selbst? In die völlige Sackgasse. Würde ich an den Punkt, wo er merke ich weiß einfach weder ein noch aus. Ich komme nicht weiter. Ich habe alles versucht, ich habe mich angebiedert an eine fremde Kultur und sitze jetzt hier bei den Schweinen, bei den Ratten. Ich kann nicht mehr. Er hat so lange nach Hilfe gesucht bei irgendjemandem, bis er völlig alternativlos am letzten Punkt ankommt. Das Interessante ist, wenn man mit Menschen redet, die zum christlichen Glauben finden, ein großer, großer Teil kommt genau über diesen Weg zum lebendigen Glauben. Nicht, dass sie Schweine hüten, aber geistlich, seelisch bei den Schweinen landen. An dem Punkt, wo sie nicht mehr weiter können. In unserem Land seltenst über äußere Umstände. Wir haben wunderbare medizinische Versorgung, aber auch die ist nicht allmächtig. Uns geht es gut. Man sieht es uns in der Regel in der Statur an, wir sind wohl genährt. Das ist nicht so das Problem. Aber innerlich, seelisch, ein Gefängnis. Wie viele Menschen sind bei den Schweinen? Wissen weder ein noch aus. Das ist immer nur so das Verstehen, wenn man mit Menschen versucht, ihnen zu helfen, die psychisch, seelisch leiden. Was ist der Weg Nummer eins, den wir im 21. Jahrhundert einschlagen? Jemand kommt mit seelischer Last zum Arzt und der Arzt sagt, hier, nimm die Medikamente. Er sagt, ich brauche nicht Medikamente, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht mehr. Hier, nimm die Tabletten. Ich habe das kürzlich erlebt, in einer Situation von einem Menschen, der alles braucht, nur keine Tabletten. Der schreit nach Liebe, nach Zuneigung, nach Hilfe und Stütze. Und was ist der Weg, den der Psychotherapeut ihm aufzeigt? Tabletten. Das ist unsere Antwort? Das ist unsere Antwort auf den Tiefpunkt? Aber was soll der Mensch denn geben? Wir haben die Frage nach dem Sinn verworfen. Wir haben die Frage nach, was kommt nach dem Leben verworfen. Wir haben uns das Fundament selbst unter den Füßen weggezogen in unserer Kultur und stehen jetzt leer da. Sinnlosigkeit in meinem Leben, ich tauche ein in die ganze Ablenkungsmaschinerie. Depression, ich gehe zum Psychologen. Geldsorgen, ich versuche es nochmal mit dem Finanzberater. Wir suchen irgendwie die Wege, wie der verlorene Sohn, uns irgendwo ranzuhängen, aber es hilft nicht. Und das vermeintlich Schlimme an dem, ich komme nicht mehr weiter, ist eigentlich für den verlorenen Sohn
ein Weg des Segens am Ende. Weil jetzt ist er an dem Punkt, wo er weiß, es gibt nur eine einzige Rettung. So wie ich jetzt bin, nimmt mich niemand mehr an. Ich stink nach Schweinemist. Wo soll ich denn hin? Und jetzt am Tiefpunkt, sagt der Moment, einen gibt's doch. Vielleicht, wenn ich nur als Knecht dienen will, sogar unter den Knechten, vielleicht probiere ich es doch und gehe nochmal zurück. Achtet mal genau darauf, was der Sohn sagt hier an diesem Punkt. Es geht nicht darum, dass er sagt, ich will so zu meinem Vater zurück, ich sehne mich nach ihm. Eigentlich sind es sogar recht selbstsüchtige Wünsche. Er will einen vollen Bauch, er hat Hunger. Er will eine Dusche, er will wieder sauber werden. Das sind eigentlich primär seine Wünsche, aber es ist dennoch eine späte Einsicht, die Verse 17 bis 19. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme um hier vor Hunger, merkt ihr? Eigentlich geht es ihm um sich. Die haben alle volle Bäuche, obwohl die unter mir stehen. Was mache ich hier? Ich will auch einen vollen Bauch. Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater. Und jetzt kommt die Einsicht, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einer deiner Tagelöhner. Das ist ein wunderbarer Ausdruck. Als er aber zu sich kam. Hier wird die Art beschrieben, wie Gott Menschen zur Umkehr ruft. Man kommt zu sich, man denkt nach und merkt, Moment mal, wo bin ich hier angekommen in meinem Leben? Ich habe ja nichts. Den Geringsten im Haus meines Vaters geht es besser wie mir. Das ist das Ergebnis meines Weges. Könnte ich doch umkehren? Und jetzt wird es auch eine ernste Umkehr bei dem verlorenen Sohn, weil er sagt ja nicht nur, Vater, ich habe dich entehrt. Nein, ich habe gesündigt gegen den Himmel. Ich habe gegen Gott gesündigt und gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Und wir alle sagen, nein, das bist du wirklich nicht. Du bist nicht würdig. Du hast dich selbst aus seiner Hand gerissen. Aber vielleicht könnte ich dein Knecht sein. Dieses Beispiel, es zeigt uns, ihr Lieben, dass Gott diesen Weg der Demütigung gebraucht in jedem Leben, um zu einer Einsicht, oft erst zu einer späten Einsicht, nach 50, 60, vielleicht 70 Lebensjahren führt, aber zu einer Einsicht führt an diesem Tiefpunkt, wo man sagt, Moment, was habe ich getan? Ich habe gesündigt gegen den Gott, vielleicht mein ganzes Leben in vermeintlicher Freiheit gelebt, aber ich war im Gefängnis. Könnte ich nicht doch umkehren? Und hier der Hunger offenbart sich als wunderbarer Lehrmeister für diesen Jungen. Wir sollten uns nicht einbilden, dass Gott ein grausamer Gott wäre, der mit der Peitsche aus dem Himmel knallt, bis wir am Tiefpunkt sind und dann voller Genugtuung erwartet, jetzt kommen sie wieder angekrochen. So ist Gott nicht. So würden Menschen vielleicht reagieren. Als späten Sieg könnte der Vater das ja feiern. Den Sohn als Tagelöhner auf den Feldern knechten lassen und sich darüber freuen, dass er am Ende gewonnen hat. Aber das tut er nicht. Gott ist nicht ein rachsüchtiger, blutrünstiger Gott wie eine Kali auf dem Schlachtfeld. Aber in seiner Liebe gebraucht Gott die schweren Bedrängnisse, um dadurch Gehorsam, Verständnis und Umkehr zu bringen. Kurzum, alles Elend, das wir ertragen, das Gott uns auferlegt, ist eine nützliche Aufforderung zur Umkehr. Ich aber komme um vor Hunger. Ja, das ist ja die Erkenntnis des Sohnes, Verzweiflung. Und so ist es mit der Sünde, ihr Lieben. Und ich will mich hier ganz besonders auch an die jüngeren Leute richten, an die jüngere Generation. Es ist vermeintlich der Weg der Erfüllung und der Freude. Aber das ist das Ergebnis von Sünde. Das ist das Ergebnis von Freiheit. Sein Leben selbstständig zu planen und zu denken, aber die Person Gottes damit eigentlich zu verachten. seine Autorität, seinen Willen, seine Güte, seine Ressourcen, seine Herrschaft von sich wegzudrängen. Und das Ergebnis der Sünde ist immer Erschöpfung, Leere, Hunger und Hoffnungslosigkeit. Und an diesem Punkt kehrt er um. Und vielleicht bist du an diesem Punkt und vielleicht fühlst du dich sogar, dass du Schande über Gott gebracht hast, ihn entehrt hast und es zu Recht. Aber lasst uns schauen, was Jesus eigentlich mit diesem Gleichnis sagen will. Der Hauptpunkt, der Höhepunkt ist eine skandalöse Begrüßung. Das ist verrückt. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Stellt euch vor, da kommt dieser zerlumpte, abgemagerte, verdreckte, seelisch gebrochene Mann zurück, angekrochen vors Dorf. Stinkt nach Schweinemist, schmutzig, ausgemergelt. Und dann stellt euch bildlich vor, wie dieser Opa, vermutlich wird er älter gewesen sein, rennt. Das Wort ist tatsächlich hier, das für rennt ihm entgegen, ist eigentlich im Griechischen Sprint. Also das ist, was man in der Olympia als Sprint nehmen würde. Ein alter Mann, der so schnell er kann, rennt. Übrigens auch hier völlig entehrend. In der orientalischen Kultur sieht man keine alten Männer rennen. Das macht man nicht, das machen Kinder. Gut, sieht man das bei uns? Doch, bei uns joggen viele, auch ältere Herren. Ich finde es super. Aber in der Kultur dort, man muss sein Gewand hochnehmen, das geht ja bis zum Boden. Die Füße entblößen wäre undenkbar in der damaligen Zeit. Es wäre wie sich nackig darzustellen in der Öffentlichkeit. Und der rennt, er sprintet durchs Dorf einmal diesem Schweinehirten entgegen. Warum? Wir müssen hier auch in die jüdische Kultur einmal eintauchen, um das zu verstehen. Aber davor noch ein Punkt. Wer macht die erste Initiative, um zum Vater zurückzukommen? Es ist nicht der Vater, es ist der Sohn. Er machte sich auf. Der Impuls der Rückkehr kommt vom Sohn. Und es ist eine Aufforderung an jeden von uns. Wir sind aufgefordert, umzukehren. Wir können nicht die Beziehung zu Gott wiederherstellen aus uns heraus. Wir können nicht die Ehre, die wir ihm entzogen haben, unsere Zeit unseres Lebens wiederherstellen. Es geht nicht. Es steht zwischen uns, aber wir müssen kommen. Wir müssen umkehren. Das ist ja Buße. Buße heißt Umkehr. Sich umdrehen, ein Umdenken, das stattfinden muss. Und wenn der Mensch das tut, was geschieht? Der Vater, er rennt ihm entgegen. Das heißt sogar, als er aber noch fern war. Als ob der Vater auf dem Ausguck steht und schaut. Und dann sieht er ihn dort am Horizont, noch vor dem Dorf. Als er aber fern war, was geschieht? Sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Können wir das verstehen? Da ist ein Mensch und er hat gegen Gott gelebt, bewusst. Und dieser Mensch, er kommt an diesen Tiefpunkt. Und er erkennt, was er getan hat und er sagt, ich muss umkehren. Ich habe verstanden, ich brauche diesen Gott. Ich kann nicht anders. Ich gehe drauf, ich sterbe. Und er dreht sich um und er geht zu Gott in seinen Lumpen, in seinem Dreck, mit seiner Last der Sünde. Und es heißt, und er wurde innerlich bewegt. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, innerlich bewegt, gerührt, voller Freude und Hingabe über jeden einzelnen Sünder, der umkehrt. Begreifst du das? Ich begreife es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum, Gott? Warum bist du innerlich bewegt, wenn ich, der gegen dich gelebt hat, zu dir umkehrt? Weil es der ganz andere Gott ist. Der ganz andere. Sollen Shiva und Kali und wie sie nicht alle heißen, Projektion sein. Dieser Gott ist es nicht. Kein Mensch kann sich diesen Gott ausdenken. Das ist der Hauptpunkt dieses Gleichnisses. Gott
kommt dem reuenden Sünder liebevoll und mit bewegtem Herzen entgegen. Und wenn du hier sitzt und wenn das für dich vielleicht der Punkt ist, wo du haderst, wo du mit Schuldgefühlen kämpfst, ich kann doch nicht zu ihm kommen. Ich habe so viel verbrochen. Mein Rucksack ist so schwer. Dann nimm dir dieses Gleichnis und so offenbart sich Gott. Er kommt nicht mit der Peitsche. Er kommt nicht mit dem Gesetzbuch und sagt, du willst kommen? Du? Also, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens. So ist Gott nicht. Er ist innerlich bewegt über jeden, der wirklich umkehrt. Calvin, er sagt über dieses Gleichnis, wenn die Menschen, die von Natur aus zur Rache neigen und zu sehr auf ihr eigenes Recht beharren, durch väterliche Liebe dazu bewegt werden, ihren eigenen Kindern freundlich zu vergeben und sie aus freien Stücken zurückzubringen, wenn sie einmal im Elend versunken sind, wird Gott, dessen grenzenlose Güte alle Zuneigung aller Eltern übersteigt, uns nicht noch viel weicher behandeln? Wenn schon Menschen, die doch eigentlich zu Vergeltung neigen, ich neige dazu, von meiner persönlichen Reaktion auf Entehrung, wenn schon ich als Vater so gerührt sein kann, wenn mein halsstarriges Kind zum 11. Mal denselben Fehler macht und vielleicht schweren Herzens und mit Seufzen sage, ja, komm her, ich vergebe dir, wie viel mehr wird Gott es tun? Um wirklich zu verstehen, warum der Vater rennt, warum diese skandalöse Begrüßung da ist, müssen wir etwas verstehen, was wir im jüdischen Talmud finden. Aus der Zeit etwa von Jesus, da gab es die Praxis, eine Zeremonie, die die Juden Kesassa nannten. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, es war zumindest in der jüdischen Antike, wurde das gebraucht. Im Hintergrund von dieser Scham- und Ehrkultur der Juden war es üblich, dass wenn es eine Situation gab, dass ein Kind die Familie entehrt hat, durch falsche Hochzeiten, mit Leuten, die nicht den richtigen Stand hatten, indem sie wie in diesem Fall das Erbe verprasst hatten ihres Vaters, sollte so eine Person wieder zurückkehren, die Schande über die Familie gebracht hat, dann wurde folgende Zeremonie abgehalten. Die Dorfbewohner ließen ihn nicht ins Haus gehen, sie brachten ihn auf den Marktplatz, sie füllten Tonkrüge mit Früchten, also ein Symbol für Reichtum, für Wohlstand. Und vor diesem Abtrünnigen wurden diese Gefäße auf den Boden geschmissen, dass sie kaputt gehen. Und damit wurde der Person, die ankommt, gezeigt, unsere Beziehung ist gebrochen. Du bist nicht mehr Teil unserer Familie. Du hast Schande über uns gebracht und jetzt bringen wir Schande über dich. Wir grenzen dich aus. Und wir geben dir das Gefühl, zerbrochen und leer zu sein, aber du gehörst nicht mehr zu uns. Dann würde ich Berichte davon im Talmud, wie das praktiziert wurde. Und im Hintergrund dieser Zeremonie, vermute ich einmal, rennt der Vater vor das Dorf. Er wartet nicht, bis der Sohn hineinkommt, bis die Bewohner, die diese Kultur kennen, ihn schnappen, auf den Marktplatz bringen und an ihm dieses Ritual des Abtrünnigen vollführen. Sondern er sprintet vor das Dorf und dann heißt es, und er fiel um seinen Hals und küsste ihn. Unanständig, das macht ein alter Mann nicht, aber will ihn schützen. Schützen von dieser Kesasa-Zeremonie, schützen vor dem Bruch der Beziehung mit der Familie. Und deswegen ist er als Vater der Einzige, der in der Lage ist, diese Beziehung wiederherzustellen, die Schuld aufzuheben. Und er kommt dem Rest der Gemeinschaft vor, die ihm durch diese zerbrochene Keramik zeigen will, wir lehnen dich ab, unsere Gemeinschaft ist gebrochen. Und in unvorstellbarer Gnade umarmt und küsst er seinen Sohn. Ist egal, ob er nach Schweinemist riecht, er wirft ihn in seine Arme und heißt ihn willkommen. Hast du das erlebt? Hast du das erlebt in deinem Leben? Hast du das erlebt, was es bedeutet, wieder nach Hause zu kommen? Es ist wirklich interessant, das zu beobachten, wenn Menschen beginnen, die Bibel zu lesen und oft erdrückt werden von dieser Last des Gesetzes, das ihnen auferlegt wird. Und was passiert? Das Gewissen wird geweckt. Das Gefühl von Scham wird geweckt. Und die menschliche Reaktion, okay Gott, ich komme wieder zurück, was kann ich machen?
Ich will das gerne wiederherstellen, was ich kaputt gemacht habe. Und dann kommt man aber zu ihm und man kann nichts machen, außer umzukehren. Und dann, wenn durch die Wiedergeburt von diesem reuigen Sünder der Friede Gottes in sein Herz einkehrt, was für ein Fest. Meine Frage an dich ist, kennst du das? Hast du das erlebt, nach Hause zu kommen zum Vater, zu diesem Gott, zu diesem ganz anderen Gott? Wir können die Beziehung nicht wiederherstellen, aber er stellt sie wieder her. Gibt es eine herrlichere Botschaft in diesem Universum? Gibt es bessere Neuigkeiten als die, dass einem wirklich vergeben wird? Und warum wird einem wirklich vergeben? Das steht natürlich nicht hier im Gleichnis, das ist nur ein Gleichnis, weil Gott selbst dafür gesorgt hat, dass die Schande, die wir ihm gebracht haben, auf seinen Sohn gelegt wurde. Gott stirbt für Sünder. Gott stirbt für die, die ihn entehrt haben. Und er lädt ein und er hält Ausschau. Wer kommt? Wer kehrt um? Wer versteht es und wer dreht sich um und kommt in seinem Dreck zu ihm, um ihm um den Hals zu fallen, ihn zu küssen, zu umarmen und damit zu sagen, du glaubst, dass ich bezahlt habe, du glaubst, dass ich diese Beziehung wiederherstellen will, komm und ich nehme dich wieder auf. Und was passiert dann hier mit dieser Begrüßung? Festgewänder. Das Mastkalb wird geschlachtet. Also alles Ausdruck größter Freude. Da wird ein Fest gefeiert. Da wird richtig gefeiert. Da ist Freude und Tanz. Später, wenn ja der ältere Sohn kommt, hören wir das. Von Weitem hört er, da wird gelacht, da wird gefeiert, da wird getanzt. Da ist ein Fest. Das ist wie eine Hochzeit. Pures Glück. Einer ist zurückgekommen. Gott vergibt uns nicht nur, er nimmt auch unsere Schande auf sich und er nimmt unsere Last wirklich ab. Meine Frage heute an dich ist, kennst du das? Oder trägst du diese Last noch mit dir herum? Zu Recht wahrscheinlich. Es sind ja unsere Entscheidungen, die uns an diesen Punkt gebracht haben. Es sind die Entscheidungen des Sohnes, die ihn direkt in den Schweinemist gebracht haben. Aber hat dir dieser Gott vergeben? Und darfst du im Frieden mit ihm leben? Das Gleiche ist es noch nicht zu Ende. Es wäre irgendwie schön, wenn es hier zu Ende wäre. Es geht noch weiter. Wir wollen uns in Kürze den 7. Punkt anschauen, ein verbitterter Bruder. Und eigentlich erzählt Jesus dieses Gleichnis, um zu dem 2. Bruder zu kommen. Weil er erzählt dieses Gleichnis den Pharisäern. Und er will den Pharisäern sagen, das seid ihr. Das seid ihr. Ich komme in Gnade und Vergebung, aber wie begegnet ihr mir? Lass uns lesen, Vers 25 und folgende. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Lass uns hier kurz innehalten. Warum ist er nicht dabei beim Fest? Es wäre doch leicht gewesen, vom Vater zu sagen zu irgendeinem Laufburschen, renn mal kurz aufs Feld. Hol mal den älteren Bruder. Er soll mitkommen, aber offensichtlich hat er gar keine Einladung bekommen. Weil der Vater ihn verstoßen hat? Nein. Weil der Vater weiß, dass er zwar unter seinem Dach lebt, aber dass er ihn nicht liebt. Dass er genauso wie der verlorene Sohn ihn, den Vater, in seinem Herzen abgestoßen hat. Dass er ihn gar nicht erst einladen muss, er wird der Einladung sowieso nicht folgen. Und so kommt der Sohn und er hört Musik und Reigen. Vers 26. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Dieses Wort wohlbehalten oder gesund wiedererhalten hat tatsächlich im Hebräischen das Wort Shalom mit dabei. Friede, Wiederherstellung der Beziehung. Und das ist der Punkt, wo der Ältere nicht mehr kann, der ihn in pure Verbitterung und Wut und Rage versetzt. Wie soll das sein? Wie kann das gehen? Wie kann es sein, dass der Schande über alle gebracht hat, über mich und über den Vater, in Shalom, in Frieden wieder aufgenommen ist, Teil der Familie ist? Er versteht es nicht. Musik und Tanz. Und er ist aber nicht dabei, weil ihm ist nicht nach Tanzen zumute. Ihm ist nach Krieg, ihm ist nach nach Zwist, nach Streit zumute. Er kapiert es nicht. Er kapiert diese ganze Erlösung nicht. Und dann merkt ihr wieder, was hier geschieht. Der Vater ist dem ersten Sohn schon damit gegengelaufen, raus ins Dorf. Und was macht der Vater hier? Das Gleiche. Vers 28b. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Wieder wie entwürdigend für den Festgeber. Bist du schon mal beim Geburtstag zu deinem Nachbar gegangen und hast gesagt, jetzt komm doch. Komm, feier doch mit, bitte. Jetzt, ich habe doch Geburtstag, komm doch mit rein. Das wäre, wir würden sagen, der will nicht kommen? Dann hau doch ab. Mein Geburtstag und du willst nicht Anteil daran haben. Was bist du für einer? Das würden wir nicht machen. Aber sehen wir dieses Herz des Vaters? Er geht auch zu diesem zweiten verlorenen Sohn und sagt, komm doch. Er redet ihm zu. Er sagt, verstehst du nicht? Dein Bruder ist da. Ich habe ihm vergeben. Er ist wieder Teil der Familie. Alles ist wieder gut. Aber der Ältere sagt, nichts ist gut. Wie antwortet er ihm? Und achtet genau, was seine Argumentation für die Beziehung ist zwischen ihm und dem Vater. Ab Vers 29. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot vor dir übertreten. So ist es mit den Gesetzlichen. So ist es mit den Religiösen. Schau doch, was ich für dich getan habe. So viele Jahre diene ich dir. Ich habe kein Gebot übertreten. Wirklich? Keine Einsicht von Schuld. Aber ein Selbstvertrauen auf seine Werke. Und dann das Schlimmste dabei in 29b. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen werde. Was für ein böser Vater. Da schuftet einer für ihn und er kriegt nicht mal ein Böckchen. Merkt ihr, wie er den Vater ablehnt? Du bist kein guter Vater. Du knechtest mich. Du willst nicht, dass ich Freude habe. Und er tappt völlig im Dunkeln. Völlig im Dunkeln. Schau, so viele Jahre habe ich dir gedient und sein Herz ist voller Bitterkeit. Aber das ist pure Täuschung. Das ist religiöse Schwindelei. Jemand, der seine Schuld nicht zugeben will. Und dann das offene Ende, unser letzter Punkt. Dieses Gleichnis endet ohne wirklichen Schluss. Eine schöne Aufgabe für meine Schüler in Deutsch, schreibe das Gleichnis fertig. Wie geht's weiter? Wie denkst du, endet diese Geschichte? Schaut mal, wie sie aufhört. 31, er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Er redet ihm zu und er erklärt ihm diese Botschaft des Friedens, des Willkommenheißens und er ruft damit ja auch den Älteren auf und sagt, kehr auch du um. Du denkst, ich bin ein böser Tyrann? Du sitzt Sonntag für Sonntag hier, aber du empfindest nur Last, nur Druck. Tust es aus einem Gefühl von, ich muss etwas wieder gut machen, ich muss etwas beweisen. Erkenn doch, dass ich ein Vater bin und kein Tyrann. Erkenn doch, dass bei mir Vergebung und Annahme ist und nicht Leistungsdenken, Gesetzlichkeit. Und dann endet die Geschichte. Und Jesus, er übergibt den Pharisäern damit, er spielt ihnen den Ball zu und sagt, wie geht's weiter? Und ich glaube, die Pharisäer haben genau verstanden, wer der zweite Sohn war. Die wussten, dass Jesus ihnen diese Geschichte erzählt hat, um zu sagen, das seid ihr. Ihr seid im Haus Gottes, ihr seid seine Kinder, ihr dient ihm im Tempel jeden Tag, aber ihr seid so weit weg von ihm, so weit. Und wie wird das enden? Wie wird das ausgehen? Als MacArthur über diesen Text gepredigt hat, hat er gesagt, es gibt nur zwei Varianten, wie diese Geschichte ausgeht. Die erste Variante, das wäre mir die liebste, das wäre die schönste, das wäre das Happy End. Würde ungefähr lauten wie der ältere Bruder, der das Mitleid und die Barmherzigkeit seines Vaters sah und eine echte Versöhnung wünschte, gestand seine Sünden der Heuchelei und bat seinen Vater um Vergebung. Und auch er wurde von ihm umarmt und geküsst und zum Festmahl geführt und an den Tisch seines Vaters gesetzt. Herrlich, oder? Es wäre wunderschön. Beide Söhne waren verloren, der eine verloren in Gesetzlichkeit, aber eine Ablehnung gegen Gott. Der andere war verloren in halsstarrigem Leben in dieser Welt und beide wären zurückgekehrt. Aber wenn wir das Evangelium von Lukas weiterlesen, wissen wir, das ist nicht die Variante, nicht das Ende der Geschichte. Das Ende wurde geschrieben, wir müssen es uns nicht ausdenken. Das Evangelium von Lukas geht weiter. Und das eigentliche Ende ist, als der ältere Sohn dies hörte, war er über seinen Vater empört. Er nahm ein Stück Holz und schlug seinen Vater tot. Das ist das Ende der Geschichte. Was tun die Juden? Sie nehmen den, der zu ihnen kommt, in grenzenloser Liebe und der für sie auf diese Welt kommt, um sie zu rufen. Sie sagen, hier bin ich, der fleischgewordene Gott vor euren Augen und ich tue Wunder über Wunder und zeige euch die Machttaten des Vaters. Und was tun sie? Sie nehmen ihn und sie schlagen ihn an ein Holz und sie jubeln und freuen sich, dass er dort stirbt. So endet die Geschichte. Und wie endet die Geschichte für dich? Jesus ist bereits gestorben. Es gibt nicht mehr die Frage, ob er einen annimmt oder nicht, oder wie er reagiert. Alles ist getan. Gott hat alles getan. Alles. Es ist sein Auftrag, um diese Beziehung zwischen dir und ihm wiederherzustellen, ist zu 100% erfüllt. Es ist fertig. Es steht vor dir als das Angebot, zum Kreuz zu kommen und Vergebung zu erfahren, um deine Schuld und Last und Schande und Scham abzulegen. Aber wie reagierst du? Welcher Sohn bist du? Und was ist deine Lebensgeschichte? Bist du vielleicht der verlorene Ausbrecher? Bist du der verlorene Religiöse? Bist du jemand, der mal voller Leidenschaft vielleicht für diesen Vater gelebt hat und über die Jahre in Kälte, in Gleichgültigkeit gefallen ist? Egal, was deine Geschichte ist, eine Sache ist klar, komm zu diesem liebenden Vater. Komm zu diesem ganz anderen Gott, der jeden Sünder einlädt, um ihm das Festgewand umzulegen, ihn zu küssen und zu umarmen und zu sagen, gut, dass du zurückgekehrt bist. Komm. Und wie heißt es, dieser wunderbare Vers, dass über jeden Einzelnen, der umkehrt, ein Fest gefeiert wird im Himmel. Und vielleicht bist du heute diese Person, dieser Sohn oder diese Tochter, die zurückkehrt zu diesem wunderbaren Vater. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam noch beten. Herr, wir begreifen nicht, wie groß diese Liebe von dir wirklich ist. Und es führt so in die Anbetung, in das Staunen und Preisen, wenn wir das Wenige, was wir doch verstehen können von deiner Größe, wenn wir das sehen. Und ich bete so, Herr, erfülle unsere Herzen mit einer neuen Dankbarkeit, Liebe und Leidenschaft für dich, weil du uns aufgenommen hast, uns Festgewänder gegeben hast, die Beziehung wiederhergestellt hast, aus reiner Gnade. Wie ansteckend es doch ist, Herr, für dich zu leben und jetzt zu sagen, alles, Herr, hast du getan und jetzt will ich alles geben für dich, nichts zurückbehalten. Und ich bete so für die, Herr, die heute hier sind und die noch als verlorener Sohn daneben stehen. Offenbare du dich in deiner ganzen Herrlichkeit und Gnade, dass viele heute nach Hause kommen und diesen Frieden und diese Erlösung und diese Annahme in dir erleben. Amen.